Gut, wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil. Gottes Wort erzeugt Glauben. Und vorab gesagt, wenn jemand das wahre, unverfälschte Wort, das Evangelium predigt, dann glaube ihm. Aber wenn du einem Prediger glaubst, der das Wort predigt, dann glaubst du eigentlich in erster Linie nicht dem Prediger, sondern dann glaubst du Gott. Weil ein Prediger kannst du alles Mögliche glauben, ob es stimmt oder nicht. Ja, es gibt da Prediger, die irren sich manchmal gewaltig und predigen vielleicht das Blaue vom Himmel, aber es ist nicht Gottes Wort. Und dann ist es auch kein echter Glaube. Also wenn, dann glaube dem Prediger, der Gottes Wort predigt, dann bist du auf der sicheren Seite. Weil Gott kann nicht lügen, sagt uns die Bibel. Weil Jesus sagt, er ist die Wahrheit und dann ist auch Gott die Wahrheit und er kennt einfach keine Lüge. In ihm ist keine Lüge. Und auch nicht in Gott ist eine Lüge. Er kennt die Lüge nicht einmal. Er weiß nicht einmal, was das ist, möchte ich fast behaupten. Gut, also machen wir weiter. Römer 10, 17, das sagt uns, dass unser Glaube durch das kontinuierliche Hören des Wortes kommt. Offiziell steht in der Bibel, Glaube kommt aus dem Hören. Aber ich habe mir sagen lassen, dass dieses Wort ein kontinuierliches Hören bedeutet. Also immer wieder hören. Nicht sagen, ja, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gelesen, abhaken, sondern immer wieder hören. Und die Schriftstellen oder den Vers, den du hörst oder liest, der erzeugt Glauben über das, was er aussagt. Und natürlich, wenn du Schriftstellen zum Thema Heilung liest oder Berichte, wo Jesus geheilt hat, und wenn du liest, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann baut es einen Glauben auf für Heilung in dem Fall. Oder wenn du Versorgung brauchst, gibt es, ja, da muss man immer die Perlen suchen in der Bibel, die das Richtige aussagen für die Situation. Wenn du zum Beispiel Epheser 1,3 hörst, wirst du Glauben aufbauen, dass du in Christus gesegnet bist. Ja, Epheser 1,3 sagt uns, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist diese Aussage. Und wenn du das liest, kontinuierlich dranbleibst, darüber nachdenkst, meditierst und das auf dich auch annimmst, das auf dich münzt, ja, weil du ja ein Gläubiger bist, dann wird es nach und nach eben dein Herz erreichen und es wird dir ja, wertvoll. Es wird dir dann auch der Segen zufallen, weil Gottes Plan ist, dass wir gesegnet sind, dass wir gesund sind. Da beißt sozusagen die Maus keinen Faden ab, das ist Gottes Plan. Ob es dann immer gleich so schnell funktioniert, ist die andere Sache, aber deshalb lernen wir eben. Deshalb praktizieren wir und lernen wir, okay, machen auch mal Fehler, gehört scheinbar auch dazu, aber die Tatsachen der Schrift, dass der Herr will, dass wir mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus gesegnet sind, das ist fest. In Christus ist immer die Sache. Ja, nicht einfach so, sondern in der Position in Christus. Eben, das macht schon sehr viel aus. Darum ist das auch so ein Thema, über das man nachdenken soll. Wer bin ich überhaupt in Christus? Wer ist denn mein Papa? Was hat denn Jesus eigentlich für mich alles getan? Ja, man muss sich Zeit nehmen können, das ist... Ich sage bewusst können, weil es manchmal nicht so einfach ist. Und manchmal muss man wirklich irgendwelchen Zeug, vielleicht auch gute Sachen, hinten anstellen, weil man merkt es zuerst nicht und dann liegt man wieder auf der Nase, weil man keine Zeit mit dem Herrn verbracht hat oder wenig über das Wort nachgedacht hat und sich damit beschäftigt hat und auch nicht zum Bekennen gekommen ist, weil er alles Mögliche so wichtig war. Und dann... Ja, geht der Pegel, der geistliche Pegel nach unten und dann kommt der Gegenwind und dann hat man wieder ein Problem. Wenn du natürlich deinen Glauben auf einen falschen Bibelvers legst, ja, das ist das, was der Feind gerne tut, da hat er seine Tricks und seine Lieblingsverse auf Lager. Wenn du zum Beispiel liest da in Matthäus 24, 9, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Über diesen Vers sollst du nicht meditieren. Dann kommst du genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Sicher, das ist ein Bibelvers, ja, aber es hat in erster Linie nicht direkt jetzt mit dir und mit mir und mit uns zu tun. Das ist ein anderes Thema, aber so werden solche Verse dann vom Feind einfach ausgeschlachtet, um uns eigentlich den Glauben kaputt zu machen und Angst einzujagen. Angst einjagen, die Christen verführen auf irgendwelche Nebenschauplätze, unwesentliche Dinge, die vielleicht klug klingen, aber die eigentlich nichts bringen in deinem Alltagsleben, im Glaubensleben. Darum ist es schon wichtig, dass wir schauen, was nutzt mir wirklich? Was muss ich wirklich wissen? Was ist für mich geschehen? Was steht für mich in der Bibel? Und dazu den Heiligen Geist bitten, dass er dir dabei hilft, das zu finden, was für dich relevant ist. Ja, der Feind hat auch Jesus in der Wüste mit Bibelstellen, wollte er ihn verführen und aufs Glatteis bringen, dass er der Herr geworden wäre. Aber Jesus wusste, was das Rema-Wort ist, was wirklich relevant ist, und das hat er ihm dann entgegengehalten, was Jesus selber geglaubt hat. Genau das ist es. Wenn wir das Richtige glauben, können wir ihm auch das Richtige entgegenhalten. Ja, wenn er dich anklagt, weil du irgendwie irgendwann was verbockt hast, und ja, der Verkläger der Brüder ist ja so sein Name, und dann musst du ihm einfach sagen, und das ist die Wahrheit, dass du Gottes Gerechtigkeit in Christus bist, weil du die Gerechtigkeit von Jesus geschenkt bekommen hast und nicht deine Gerechtigkeit irgendwo hochhalten willst. Und Jesus war vollkommen gerecht, also bist du auch vollkommen gerecht. Egal, was er dir unterjubelt und wo er dich anklagt, die Tatsache ist, du hast die Gerechtigkeit von Jesus. Und da hat der Feind also Lieblingsschriftstellen, mit denen er die Christen ins Religiöse verführt hat, religiöse Irrlehren entwickelt hat. Ja, wenn man sagt, die Babytaufe zum Beispiel ist auch nicht biblisch. Die Firmung, wo der Bischof dir da ein bisschen also ein Datscherl aufs Wangerl gibt und die Taufe im Heiligen Geist nicht bekommst, weil er selber keinen Heiligen Geist hat. Oder das ist auch eine ganz gemeine Sache, was die Religion erfunden hat. Die Taube, der Heilige Geist, der Taube, was in der Kirche dann ans Kirchenschiff oben hin eine Taube gehängt haben, weil in der Schrift heißt es, dass der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herabgekommen ist. Aber es heißt nicht als eine Taube, ja, also er war keine Taube, aber er ist jetzt so angekommen, so angeflogen, wie eine Taube das macht, so rundherum, und dann zack, hat er sich draufgesetzt. Also wie eine Taube. Der Heilige Geist ist keine Taube, der Heilige Geist ist Gott. Gott in Form des Geistes, der uns gegeben ist. Das heißt Kraft und Power und Weisheit. Ja, das ist A und O, nicht eine Taube. Und als die auf Pfingsten die Apostel und die Jünger da mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, war es auch nicht ein Schwarm Tauben, der da dahergekommen ist. Sondern es ist Feuer gekommen. Feuerzungen und der Wind, ein Brausen, hat man gehört. Das ist der Heilige Geist. So werden viele Leute einfach von der Religion total verführt, und ja, sie sehen den Heiligen Geist so als ein schwaches, zerbrechliches an wie die Taube. Ja, das ist halt einfach blöd. Also stell die Frequenz in deinem Geist auf Gott ein, weil dann kannst du das erkennen, dann kannst du seine Stimme verschiedenster Art und Weise wahrnehmen. Ja, Gott hat nicht eine bestimmte Methode, sondern er hat viele Methoden, wie er zu dir sprechen kann. Und das ist das, was wir lernen müssen, unseren Geist auf die Frequenz Gottes zu stellen, damit wir auch wahrnehmen, was er uns mitteilen will. Wenn du mit der Bibel dich auseinandersetzt und diese Schriftstellen suchst und findest, diese Wahrheiten, und diese Wahrheiten in dein Herz hineinfallen, dann verleiht dir Gottes Wort übernatürliche Autorität. Das ganze religiöse, christliche Zeug, das macht dich nicht mit Autorität voll. Es macht dich schwach, und unterm Strich werden die Christen verwirrt mit dem ganzen Zeug. Wer natürlich die Bibel nicht liest und immer bloß, ja, die anderen werden schon wissen, machen wir halt ein bisschen so den christlichen Mainstream mit, kann ein bisschen Erwachen geben. Da muss man schon wirklich Gott suchen. Ich habe noch ein Beispiel, ich habe ja letztes Mal schon ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählt. Ihr wisst ja, wir haben ja das Haus von meiner Mama renoviert, und da haben wir damals gebetet, weil eine Dorferneuerung in Kirchheidenach gemacht wurde. Und da hat es geheißen, da gibt es Förderungen. Aber ja, man muss da schon, das ist eine größere Sache, man muss da schon vom Herrn wissen, soll man das jetzt tun oder werden wir bloß von den Förderungen ein bisschen geködert und geblendet, und danach haben wir ein Riesenproblem. Und darum haben wir da gebetet, und dann ist Folgendes passiert. Ich habe einen Anruf gekriegt, dort wo in der ersten Gemeinde die Anfangszeiten waren, wo ich zum Glauben gekommen bin, da hat man meine verschollene Gute-Nachricht-Bibel wiedergefunden. Und ja, das haben wir nicht nehmen lassen, da sind wir hingefahren und haben die gute Nachricht-Bibel wieder geholt. Und dann habe ich da ein bisschen reingeblättert. Ich glaube, es war sogar angestrichen, ich weiß es nicht mehr ganz sicher. Nehemia 2,18, in der guten Nachricht, da steht, ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Dann habe ich an die anderen Übersetzungen geschaut, Hoffnung für alle. Gut, wir wollen beginnen. Und sie machten sich entschlossen an die Arbeit. Und in meiner Elberfelder heißt es, da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Das war dann das Rema-Wort, jawohl, der Herr ist mit dabei, wir sollen das machen. Gut, es war viel Arbeit, es war nicht einfach, die ganze Vorbereitung und Planung und Zeug, wir haben ja noch nie irgendwas gebaut. Aber unterm Strich, es gab bei der Dorferneuerung ziemlich gute Förderungen fürs Dach und für Fenster und so weiter. Und weitere Förderungen dann auch für die Pelletsheizung, eingeschlossen auch die neue Fußbodenheizung und die Bodenbeläge. Und für alles hat es fast eine Förderung gegeben. Da hat der Mann vom Amt für ländliche Entwicklung gesagt, der wo da verantwortlich war, sowas passiert ja nur einmal in 100 Jahren, dass es so die Förderungen gibt. Und wir haben zuerst gemeint, ja, Dorferneuerung werden halt Straßen und Wege ein bisschen gemacht und so weiter. Dabei hat es da Förderungen für die Privatleute im Dorf gegeben, wer da was verschönern möchte. Da haben wir natürlich, ja, aufgrund, dass der Herr das uns offenbart hat, dass wir bauen sollen, haben wir das gemacht. Die Margot ist dann zur Architektin und Bauhandwerkerin mutiert, hat ja der Herr die Gnade gegeben. Und gute und relativ günstige Bauarbeiter haben wir dann auch noch bekommen. Und das war wirklich die Handschrift vom Herrn, und das muss man einfach sagen. Da haben wir genau die Bibel gebraucht, dass das da in die Wege gegangen ist. Das ist schon toll, sowas. Gut, jetzt mal wieder weiter. Es gibt Christen, die haben ihren Glauben auf ein Wunder, auf ein übernatürliches Erlebnis gebaut. Kann ich nachvollziehen, ist auch schön, aber das Fundament ist wackelig. Es ist nicht immer ein übernatürliches Ereignis, das Gott macht. Darum ist es wackelig. Aber der Christ, der seinen Glauben auf das Wort Gottes baut, der baut auf ein festes Fundament. Das ist der Unterschied. Und dann können aber auch trotzdem wieder übernatürliche Ereignisse und Wunder geschehen. Aber ich weiß, es gibt Leute, die haben einmal so ein richtiges Wunder erlebt und eine übernatürliche Sache, aber sich nicht mehr weitergebildet mit der Schrift. Und dann ist es irgendwo im Sand verlaufen, weil ja, ihr Glaube eben auf diesem einen Ereignis gegründet war, nicht auf Gottes Wort. Dann ist das Fundament einfach wackelig. Aber wer im Wort Gottes gefestigt ist, der wird eben nicht so leicht auf die religiösen oder esoterischen Geister reinfallen. Jesus sagte in Matthäus 7, 24, 25, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmen gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Also der, der das Wort hört und tut, der bleibt stehen, auch wenn der Sturm kommt. Und das ist der Unterschied. Daran kannst du dir ausrechnen oder nachvollziehen, warum das so viele Christen irgendwo scheitern. Und ich kann es immer bloß sagen, Leute, die Bibel, das Wort Gottes, das neutestamentliche Wort, muss unsere Basis sein. Sonst wird irgendwann der Wind und der Sturm und die Wasser dein Lebenshaus gewaltig zum Wanken und wenn es blöd hergeht, sogar zum Einsturz bringen. Die nächste Frage ist, kannst du der Schrift und Jesus auch glauben, auch wenn du noch keine Wunder gesehen hast? Soll es ja auch geben, ne? Obwohl die Wiedergeburt ja schon ein riesengroßes Wunder ist. Aber es ist nicht das Wunder, wie man sich manchmal wünscht, eine wunderbare Heilung oder irgendein großes Zeichen, Übernatürliches, möchte jeder haben, ist auch richtig und legitim. Aber Jesus sagte zum Beispiel zu seinem Jünger Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Johannes 20, 29. Also glückselig, glücklich, gesegnet sind die, die noch nicht irgendwie übernatürlich was gesehen haben und trotzdem glauben. Bloß jetzt nicht wieder einen Fehler machen. Ja, dann brauchen wir die übernatürlichen Zeichen und Wunder ja gar nicht. Wir glauben einfach so. Es wäre wieder falsch gedacht. Aber leider, Solche Leute gibt es auch. Also, suche die Perlen deiner Erlösung und des Segens im Wort, dann sprich sie aus, höre ihnen damit zu. Ja, wenn du selber Bekenntnisse machst der Schrift, der Erste, der es hört, bist ja du. Und außerdem stimmst du mit Gott überein, wenn du Gottes Wort laut aussprichst, bekennst. Schenke dem Wort Gottes deinen Glauben, das ist eine Entscheidung oftmals. Okay, das glaube ich jetzt. Ja, der Zweifel sagt, ja, war schön, aber ja, der Aberglaube, das ist ein ganz gemeines Ding. Aber schau da und hör da und der hat gesagt und da ist, war auch nichts und lauter so Zeug. Das ist der Aberglaube. Aber wir müssen immer wieder entscheiden, ich glaube dem, was geschrieben steht. Und dann zweifle nicht dran. Na gut, dass Zweifel kommen, ist auch normal, weil der Feind ja nicht schläft. Wenn du im Glauben was nimmst, dann steht er vor der Tür und sagt, hey, das passt mir nicht. Schauen wir mal, ob ich die vom Glauben wieder abbringen kann. Na, da muss man dann wieder hartnäckiger sein. Aber dann bleib dabei, höre immer wieder zu, denke nach, bekenne sie die Schriftstellen, dann fallen sie wirklich vom Verstand in deinen Geist. Ja, entscheide dich dafür, dass du das willst und der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Ja, das ist auch ein Teil, dass der Heilige Geist unser Helfer ist und das ist ja ganz wichtig, dass die Schriften in unsere Herzen fallen und da verwurzeln und da ist der Heilige Geist wirklich der Helfer dazu. Und dieser Prozess, wir haben es ja vorher schon besprochen, das ist ein Prozess. Und es geht nicht einfach so. Man meint manchmal, man kennt das Wort, man hat Kenntnis darüber, man weiß, man hat es ja schon gehört und gelesen und man stimmt ihm auch zu und man sagt, ja, ich glaube das, aber es ist oft einmal doch nur im Verstand hängen geblieben. Ja, das ist ja nicht schlecht. Zuerst musst du es ja mit dem Verstand aufnehmen und wissen. Aber da darf es nicht stehen bleiben. Ja, wenn es nämlich da hängen bleibt im Verstand, dann ist dein Glaube eher deine eigene Willenskraft. Und ja, das ist das Problem, das viele Christen haben. Und das ist eigentlich ein Trugschluss. Ich glaube ja eh ganz fest. Ja, was soll ich noch machen? Ich glaube es ja. Und da bleiben viele einfach hängen. Und was kommt dabei raus? Enttäuschung. Und Enttäuschung bewirkt dann wieder innere Bitterkeit. Große Fragezeichen, warum und wieso und weshalb. Und der Herr tut nichts und so weiter. Unterm Strich kommt dabei dann Unglauben raus, den man aber nicht zugibt, ja, den man nur mit dem Verstand wieder überkleistert. Wenn aber das Wort deinen Geist erreicht, dann kommt der wahre Glaube auf, das Herzensglaube. Das Wort muss den Geist erreichen. Ja, dann kommt nämlich Glaube aus deinem Inneren. Ja, dann da zündet etwas in dir. Das ist so, ja, das, ah, ja, jetzt, ja, echter Glaube und Freude entsteht dann, wenn das Wort deinen Geist erreicht. Es ist ein Unterschied, ob ich momentan höre und begeistert bin, ist gut, ist schön. Aber diese oberflächliche, äußere Begeisterung ist nicht unbedingt noch echter Glaube. Ich kann mich erinnern, in der Gemeinde, wo wir mal waren, da war das, ja, Hauptsache du bist begeistert, weil ja in dem Wort Geist drin steht. Aber das ist auch wieder so ein Schmarrn eigentlich. Ja, begeistert kann man auch richtig im Fleisch sein, ja. Sie sind begeistert, wenn der FC Bayern gewinnt. Aber das hat mit dem Geist überhaupt nichts zu tun. Es ist Fleisch und seelisch und ja, nicht das, was die Bibel mit Geist meint. Aber wenn das Wort deinen Geist erreicht, dann ist der Glaube viel leichter. Der Glaube muss sich nicht anstrengen, weil der weiß es einfach, dass er glaubt, dass das so ist. Der ist innerlich völlig überzeugt. Man muss es sich nicht immer anstrengen. Oh, ich muss aber glauben, oh, jetzt bekenne ich es nochmal. Eigentlich ja gut, weil dein Bekenntnis das folglich diesen Herzensglauben dann auch erzeugen kann. Aber da ist es halt noch einfach ein bisschen schwerer. Also lass es in dein Herz fallen. Entscheide dich dafür. Benutze das Blut Jesu, um dein Herz zu öffnen, dass das Wort rein kann. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir dabei hilft. Und wenn du den Glauben im Herzen hast, dann ist noch eines, was du tun musst, dass dir das Wort nicht wieder geraubt oder zugemüllt wird. Ja, wenn es das Gleichnis, glaube ich, vom Sämann ist, ja, wo der Feind dann gleich wieder kommt und das wegnimmt oder Sorgen und Ängste und die Lust des Lebens und so weiter, das alles wieder raubt, dann kommt auch keine Frucht raus. Also halte fest, bleib dabei und es wird zur Erfüllung kommen. Es gibt Menschen, Christen oder Papierchristen, die haben gehört, dass Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. So richtig, ja. Sie stimmen dem sogar zu. Sie feiern an Ostern dieses Fest der Auferstehung. Aber die Frage, ob sie das auch wirklich glauben, die muss man dann schon immer ernsthaft stellen. Das ist dann eine Geschichte, ja, war einmal so, da feiert man jetzt das Fest. Mehr geht es ums Ei und um den guten Kuchen, um das Kaffeekränzchen und so weiter. Und nicht um die Auferstehung Jesu Christi. Vor allem geht es nicht um das, dass wir mit ihm auferstanden sind. Das macht es nämlich aus. Mal wenn Jesus auferstanden ist, ja, kann man so sagen, ja, der gute Mann ist von Gott wieder auferweckt worden, super. Ne? Aber du musst wissen, dass du mit ihm wieder auferstanden bist. Nachdem du mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben bist, bist du mit ihm auferstanden, weil er es für dich tat. Und das ist das, was dir etwas nutzt und bringt. Aber wenn das schon 2000 Jahre her ist, es bringt dir heute etwas, wenn du das sehen kannst. Und darum ist es wichtig, über diese Schriftstellen zu meditieren, nachzudenken. Dann lebst du nämlich plötzlich ein Auferstehungsleben. Aber so viele wissen das nicht oder haben es vielleicht einmal gelesen, ja, wir sind mit Jesus auferstanden in der Taufe, da wird es oft genannt, aber dass das irgendwie Auswirkungen haben soll, wissen die meisten gar nicht. Aber diese Mitauferstehung, die hat uns in eine ganz andere Position gebracht. Das ist der Unterschied. Die Frage ist, wo bekommt man diese Information eigentlich her? Warum wissen das so wenige? Diese Information bekommt man eben aus dem Neuen Testament, der Bibel. Hier ist wieder der Beweis, dass viele nicht die Bibel oder nur nicht das Neue Testament lesen. Und das ist das Problem. Sonst hätten sie es früher oder später auch immer gelesen. Das steht nämlich öfter drin. Ich habe da mal ein paar Stellen, wo das drin steht. Epheser 2,1 ist das erste. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Ja, auferweckt. Epheser 2,4-7. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden, nachfolgenden Zeitaltern, meint er hier, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Das ist unsere Position. Römer 6,4-8. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Klipp und klar, wie die Bibel uns das sagt. Was haben wir noch? Kolosser 2,12-13. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart, in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Ja, das sind jetzt jede Menge, wo das drinsteht, dass wir mit Jesus Christus auferweckt, auferstanden sind. Geistlich gesehen, ja, der Körper noch nicht, macht ja auch nichts, weil der Körper muss dem Geist folgen. Und wenn diese Worte, wenn du darüber nachdenkst und meditierst und aussprichst, dann wirst du nicht nur Wissender sein, du wirst plötzlich leben wie ein Auferstandener. Wenn dir das bewusst wird, dann wirst du ein anderer sein, dann wirst du leben wie ein Auferstandener. Also wir haben da noch genügend zu arbeiten an uns oder die Schrift an uns arbeiten. Und dann sind wir wirklich in Christus, nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis, in Christus, dann leben wir in der gleichen Übernatürlichkeit wie er. Ja, dann erfüllt sich nämlich das Wort, das Jesus sagte in Johannes 14,12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, er wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also dieser Vers, der wird ja gerne ausgeklammert, weil ja, das ist zu viel des Guten. Ja. Das lassen viele weg, das kann ja gar nicht sein, denken sie. Wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun. Ja, ich glaube doch an ihn und tue die Werke nicht. Pustekuchen, oder? Ja, genau, das ist der Unterschied. Wo das Wort lebt, im Kopf oder im Herz. Welches Wort auch in dir lebt. Das Alte Testament, der Bund, die Gesetze, die Gebote und so weiter. Oder diese gute Nachricht des Neuen Testaments. Mit auferstanden. Position in Christus. Es ist wichtig, dass wir darüber auch beten, dass die Christen oder wir halt einfach darüber eine tiefe Offenbarung bekommen. Ja, dann wissen wir nämlich, wer wir in Christus wirklich sind, welche Vollmacht in diesem Namen ist und was das Blutopfer Jesu bedeutet. Die Schrift sagt, dass die Söhne und Töchter Gottes im Leben herrschen sollen, regieren, bestimmen, was geschieht oder nicht. Kannst du in Römer 5,17 nachlesen. Also wir sollen nicht beherrscht werden von irgendjemand und von satanischen Mächten schon gar nicht, sondern die Söhne und Töchter Gottes, sie sollen im Leben herrschen, sprich regieren und bestimmen, was geschieht oder nicht. Denkt dran, was ihr auf Erden binden werdet, ist auch in den Himmeln gebunden. Also wir bestimmen, gebunden oder gelöst. Das darf und das darf nicht. Lasst dir nicht immer die Butter vom Brot nehmen vom Feind. Du bist der, den der Herr in Vollmacht ausgestattet hat, um in deinem Leben zu herrschen. Viele erwarten, dass ein anderer für sie herrscht, ein großer Prediger, ein Pastor oder sonst irgendjemand. Kann einmal passieren, dass jemand von Gott berufen ist oder kurzfristig einmal gesandt ist, dir ein Stück weiter zu helfen, aber der ist dann wieder weg. Der Christ selber muss lernen, in seinem Leben die Herrschaft auszuüben durch den Namen Jesus, durch das Wort der Wahrheit. Du sollst regieren und du sollst bestimmen. Ja, und du sollst das Richtige bestimmen, das Gute und das Schlechte, das sollst du rausschmeißen und darüber herrschen, dass es eben nicht geschehen darf. Und das Problem ist, dass viele Christen sich als Sünder identifizieren. Auch wenn sie es nicht zugeben, aber ganz tief in sich drin steckt oft einfach nur das Sündersein, dieses von Adam her doch nicht gut genug zu sein und genau deshalb tut der Herr das und jenes nicht. Dann bist du als Sünder, wenn du dich identifizierst und das so siehst, dann bist du eigentlich geistlich schwach, schuldig und unwürdig, ängstlich. Dann glaubst du eigentlich nicht, dass du die Gerechtigkeit von Jesus bekommen hast, als Gnadengeschenk. Und das macht dich tatsächlich schwach und dann funktioniert es nicht mit den Werken. Dann wollen diese Leute sich die Gnade Gottes durch gute Werke verdienen. Ja, und denken, als guter Christ muss ich am Sonntag in den Gottesdienst gehen, damit Gott zufrieden ist und mich segnet und so weiter. Das haben so viele Freichristliche auch drin. Am Sonntag brauchen wir einen Gottesdienst. Am Sonntag muss man in den Gottesdienst gehen. Ist ja schließlich der Sonntag. Das ist ein Käse. Ja, die Christen müssen nicht antreffen, wann sie Zeit haben und wann es passt. Und dort sollen sie Jesus verherrlichen und das Wort predigen und sich einander dienen. Ob jetzt das der Sonntag ist, der Samstag, der Mittwoch oder der Früh oder auf Nacht, ist ja völlig egal. Gott schläft und schlummert nicht. Ja. Gott wird nicht sagen, da passt es mir jetzt gar nicht. Da habe ich meinen freien Tag. Da ist mein himmlisches Sofa gerade wieder hergerichtet. Nein, Gott wartet jederzeit auf dich und mich. Ja, so wollen sie Gott zufrieden stimmen, damit sie den Segen bekommen. Und genau das funktioniert gar nicht. Wir müssen uns mit Jesus identifizieren. Als wiedergeborene Christen müssen wir uns mit dem auferstandenen Christus Jesus, dem Gerechten, identifizieren. Hast du das schon mal probiert? Ja, ich meine jetzt nicht äußerlich. Ja. Wie es mal jemand gegeben hat, der hat dann so eine Kutte angezogen und Jesus Sandalen und ein Kreuz umgehängt und so weiter. Nach außen hin brauchen wir uns nicht mit Jesus identifizieren. Aber in unserer Stellung müssen wir uns mit ihm identifizieren. Wir sind da schließlich Christen und Christen kommt von Christus und Christus heißt der Gesalbte. Also identifiziere dich mit ihm, weil du mit ihm auferweckt wurdest, weil du in Christus bist. Dann siehst du dich plötzlich ganz anders. Dann siehst du plötzlich, wie viel Vollmacht du hast, wer du überhaupt bist. Ja, du bist nicht der kleine Bittsteller bei Gott und da schauen wir mal, ob er was tut oder auch nicht. Hoffentlich hilft er mir, weil ich nicht so perfekt war und so. Nein, du bist als Christ ein Gesalbter. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, bist du gesalbt. Ja, und so sollen Christen zur geistlicher Reife und Stärke herangeführt werden. Mit der Identifizierung mit Jesus. Selbe Position, selbe Leben, selbe Power. Ja, dass das nicht alles von heute auf morgen so funktioniert, und ist auch klar, man muss auch aufpassen, nicht, dass dann einer meint, ja, jetzt bin ich selber der Jesus und führt sich auf, als wäre er der Jesus. Dann funktioniert es wohl auch nicht. Wir sind nicht Jesus, aber wir sind in ihm. Ja, und er ist unser Vorbild und wir sollen praktisch uns mit ihm identifizieren und an unser Leben eben so führen wie er. Was hat es einmal so Armbändchen gegeben? What would Jesus do? Das ist ganz interessant. Na gut, da ist auch oft Käse dabei rausgekommen, weil je nach Erkenntnisstand, aber immer ja, erkennen, wer bin ich? Ja, wenn der Sturm kommt, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wer bin ich denn überhaupt? Dass du standhalten kannst. Dass du ein Fundament auf dem Fels gebaut hast. Wenn Satan angreift und seine Gedanken in deinen Kopf schießt. Ja, es ist ja oft so, man meint, man denkt selber so ein Zeug. Aber in Wirklichkeit sind es Pfeile, die der Feind schießt in deinen Kopf. Die sind nicht unbedingt deine Gedanken. Ja, weil dann würdest du dich entscheiden, ich denke jetzt dieses oder jenes. Aber manchmal kommen saublöde Gedanken einfach so. Dann kannst du schon wissen, wo es herkommt. Der Feind schießt seinen feurigen Pfeil. Dann schießt er, Gott liebt mich nicht, er hat mich wohl vergessen. Dieses und jenes will er ja gar nicht für mich tun. Gott lässt mich im Stich. Gott ist sauer auf mich. Gott straft mich wegen dieser oder jener Sache und so weiter. Solche Dinge kommen plötzlich, obwohl du genau weißt, das ist ja für mich alles klar, dass ich das nicht bin. Und trotzdem kommen solche Gedanken. Dann heißt es, Helm des Heils aufsetzen, ja? Und die Wahrheit entgegensetzen, so wie Jesus in der Wüste den Feind mit der Wahrheit geschlagen hat. Es steht geschrieben, wenn Probleme dich bedrücken und du scheinbar schon am Untergehen bist und meinst, oh, ich muss sterben, ich habe überhaupt keine Chance mehr und so, dann musst du das Wort Gottes einfach parat haben. Ja? Und wenn es ein Zettel ist, wo du die Bekenntnisse zu dem Thema, wo du gerade kämpfst, draufstehen hast, und du proklamierst, es steht geschrieben, ja, dann schlägst du Schlachten und kannst gewinnen. Ein Soldat, der sein Schwert nicht zückt und damit kämpft, der kann nicht gewinnen. Also halte deinen Fokus auf dem geschriebenen Wort. Ja, wenn sich dein Blick auf den negativen Umstand richtet oder auf diese Gedankengänge, die dir der Feind eingejuckst hat, dann geht es auf einmal rückwärts oder abwärts, dann funktioniert alles nicht mehr. Okay, also manchmal ist in solchen Kampfsituationen das Stehenbleiben, das Standhalten schon ein Riesensieg. Ja, man meint oft, oh, bei mir geht nichts vorwärts und bla bla bla. Aber es gibt wirklich, und die gibt es öfter, diese Zeiten, wo man standhalten muss. Scheinbar geht es nicht vorwärts, vielleicht sogar meint man ein bisschen rückwärts. Aber dieses Standhalten kann oft einen Riesensieg nach sich ziehen. Und deshalb sei nicht entmutigt, wenn du meinst, es geht nichts vorwärts. Es passiert immer was, wenn du im Glauben Gottes Wort austeilst. Weil Gottes Wort, ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Gottes Wort aus deinem Mund setzt seine Kraft frei. Und auch wenn du nicht gleich mit deinen Augen Ergebnisse siehst, trotzdem in der geistigen Welt, ja, da passiert was. Und früher oder später kommt der Durchbruch auch in der natürlichen Welt. Darum sagt der Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Dafür hat er uns die Waffenrüstung gegeben, Epheser 6. Damit wir am bösen Tag, der böse Tag ist da, wenn der Feind dir Schwierigkeiten macht und dich zu Fall bringen will, wie auch immer, dass du dann stehen bleiben kannst und alles ausgerichtet hast, dass du ja, die Waffenrüstung ausgepackt hast, angewandt hast, dass du stehen bleiben kannst, dass du nicht auf der Nase liegst. Das ist ganz wichtig für einen Christen. Also nicht denken, ah, geht nichts vorwärts. Doch, wenn du stehst, im Glauben feststehst, dann ist schon ein Riesensieg. Und dann kommt auch wieder der Vorwärtsgang, dann geht auch wieder was weiter. Ganz überraschend manchmal. Gut, ja, das Auferstehungsleben zu leben, es macht Sinn. Aber nicht aufgrund deines Bibelwissens und des Kopfglaubens, sondern eben, weil das Wort in dir verwurzelt ist, weil es sich mit dem Glauben in deinem Geist verbunden hat. Im Kopf funktioniert es halt einfach nicht so gut. Aber ich sage nicht, dass das schlecht ist, ja, weil da fängst du an. Also schreibe Gottes Wort in deinen Geist, lese, meditiere, sinne darüber nach und sprich es auch laut aus. Manchmal ist es wirklich gut, wenn man es richtig kernig laut ausspricht, ja, dass es dem Satan um die Ohren haust. Denn er will es unbedingt verhindern, dass du das aussprichst. Und er will das Wort rauben. Suche in der Bibel nach Antworten, nach Verheißungen für deine Situationen. Wenn du ehrlich suchst, ausdauernd suchst, wirst du sie auch finden. Und dann wirst du Begegnungen haben, Erlebnisse mit Gott. Er wird zu dir sprechen. Wer ihn sucht, wird ihn auch finden. Und das ist diese Dinge, die kann dir keine Bibelschule und kein Theologiestudium geben. Das ist allein du und dein Gott, dein Herr, dein Papa. Und das ist das Wertvollste. Gut, man kann in einer Bibelschule was lernen, ja, und das ist nicht falsch alles, aber ersetzt nie das Persönliche mit deinem himmlischen Papa. Manchmal kann dich so eine Bibelschule oder ein Studium eher noch weiter von der persönlichen Beziehung zu Gott wegbringen, als zu ihm hin. Ist leider so. Dann sind die Christen so kopfgesteuert und Mainstream geleitet und so weiter, aber nicht das, was Gott wirklich vorhat. Die persönliche Beziehung ist alles, was um das es geht. Und wenn du weißt, wie er ist, weil du die Bibel studiert hast, tust du dich auch leichter mit eben einer persönlichen Beziehung. Weil dann kann dir der Feind nicht so leicht etwas vormachen und sich da zwischendrängen und sich als Heiligen Geist ausgeben. Das macht er nämlich auch manchmal. Ja. Also, dein Bibelwissen ist gut, aber nur wenn du es im Herzen hast und in die Praxis umsetzt, wird es dir wirklich was nützen. Und da bin ich jetzt eigentlich fertig für heute. Nur noch eins habe ich da hinten angefügt. Lass dich nicht von christlichen Feuerlöschern auslöschen, dein Auferstehungsleben. Die dir dann sagen, ja, das ist aber nicht so. Schau hier hin, schau da hin. Du schaust auf das Wort, das macht es aus. Und wenn es noch nicht gleich so funktioniert, bleiben wir trotzdem bei dem, was das Wort sagt, weil Gottes Wort ist nicht falsch und er kann nicht lügen und es stimmt. So, gut, passt. Jetzt machen wir noch Lobpreis.